Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buchtipp sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir viel Freude und Inspiration. Audio ab! Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Goethe soll einmal gesagt haben, der ist der glücklichste Mensch, der das Ende seines Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann. Gehen wir mal gemeinsam auf eine philosophische Reise. Und da ich meine Gedanken in diesem Podcast ja stets mit Musik verbinde, habe ich dafür heute drei Musiker gewählt, die, so denke ich, ein geglücktes und gelungenes Leben geführt haben, obwohl sie sehr früh starben. Felix Mendelssohn war 38 Jahre alt, Wolfgang Amadeus Mozart 35 und Franz Schubert sogar 31 Jahre, als er starb. Alle drei wirkten als Komponisten und bis auf Schubert galten sie auch als Wunderkinder. Wunderkinder daher, weil sie schon in ihrer Kindheit sehr viel reisten, Menschen musikalisch erreichten, das heißt in der europäischen Welt auch schon als Kinder sehr bekannt waren und am Klavier spielten sowie komponierend wirkten. Mendelssohn musste mit seiner Musik damals sein Geld nicht verdienen, sein tägliches Auskommen. Er kam aus einem reichen Haus und er konnte so seine Künste, ob es nun die Malerei oder auch die Musik war, ganz nach seinem Gusto ausleben. Mozart hingegen, ja, Mozart musste von seiner Musik leben und er konnte das auch, obwohl sein verschwenderischer Lebensstil ihm häufig da doch Grenzen setzte. Doch ganz davon abgesehen, er konnte mit seinen Einnahmen tatsächlich seine Ausgaben finanzieren. Die Ansicht, er wäre ein verarmter Künstler gewesen, die hat sich nur in den Köpfen der Menschen festgenistet. Warum? Ist mir auch nicht so ganz klar. Franz Schubert hatte ein ganz anderes Leben zu leben. Er war zeitlebens auf die Unterstützung von Familie und Freunde angewiesen. Er lebte sehr bescheiden. Und hätte er keine finanzielle Unterstützung bekommen, so hätte er weder komponieren, ich glaube sogar nicht mal leben können. Aber was alle drei gemeinsam hatten, das war, dass sie Neues kreierten. Etwas Andersartiges. Sie komponierten fordernde Musik. Musik, die den Zuhörenden etwas abverlangte. Und damit meine ich jetzt nicht nur Neugierde, sondern eben auch Offenheit, musikalisches Interesse, Wissen, Inspirationsfreude. Aus heutiger Sicht waren alle drei herausragende Künstler. Und der Dirigent Nicolaus Arnoncourt sagte einmal folgenden für mich sehr schlüssigen Satz zu Künstlern: Ein Künstler, der den Zeitgeschmack bedient, verdient den Namen nicht. Ich denke, was er damit auch sagen möchte, ist, dass Künstler nicht nur Neues schaffen, sondern eben auch zu Neuem inspirieren müssen. Sie müssen ihr Feuer weitergeben, sodass musikalische Funken zünden und weiter gestreut werden können. Den Zuhörenden on fire setzen, könnte man vielleicht auch sagen. Und die Zuhörenden dabei auch gerne dem einen oder anderen Sturm auszusetzen. Komponisten sollten, oder nein, auch hier, sie müssen innovativ tätig sein, ihr eigenes Verstehen zu ihrer Kunst darstellen und damit zu einer Entfaltung einladen und Bereicherungen anbieten. Dann gelingt ihnen ihre Kunst. Wann, das heißt zu welchem Zeitpunkt, ihre Kunst dann auch Früchte trägt, das ist unterschiedlich, von Künstler zu Künstler. Als Komponisten schufen Mozart, Schubert und Mendelssohn unter anderem Opern, Sinfonien, Messen, Klavier- und Violinkonzerte und Lieder. Alle drei Komponisten waren vielfältig, heute würde man sagen divers, also vielfältig in ihrem Tun und Wirken. Und dieses Tun und Wirken, also ihre Werke, die wurden dann auch unterschiedlich zusammengeführt oder aufgelistet, könnte man vielleicht auch sagen. Die Werke Mozart werden im Köchel-Verzeichnis zusammengeführt. Ein Verzeichnis, das der Ritter von Köchel erstmals 1862 unter dem Titel chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadeus Mozarts herausgegeben hat. Und dieses Verzeichnis umfasst 626 Werke Mozarts, beginnend mit einem Minuett und Trio für Klavier bis zum Requiem aus dem Jahr 1791, also dem Sterbejahr Mozarts und damit seinem letzten Werk. Wobei die Nummerierung, die Ritter von Köchel durchführte, die ist nicht ganz korrekt, doch das konnte Köchel zu seiner Zeit damals nicht wissen. Das heißt, das von Köchel genannte erste Werk, also KV1, Köchelverzeichnis 1, ist tatsächlich nicht Mozarts erstes Werk. Hier eine kleine Klangprobe von KV1. Ich denke, Sie kennen das Stücklein. Die Werke Mendelssohns sind in zwei Werkeverzeichnisse zusammengefügt. Ein Verzeichnis von 1882, das listet 350 Kompositionen auf. Und 2009 wurde ein neues wissenschaftliches Werkverzeichnis eingeführt mit 750 Kompositionen. Und es wurde realisiert von der Mendelssohn-Forschungsstelle der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Schuberts Werke sind im Deutschverzeichnis, das der Musikwissenschaftler Otto Erich Deutsch erstellte und das 1951 zum ersten Mal erschien, zusammengefasst. Und jedem Werk Schuberts ist im Deutschverzeichnis ein D zugeordnet, das heißt D1, D2, D3 und so weiter. Die Österreichische Akademie der Wissenschaft machte 2015 bekannt, dass sie mehr als 1000 handschriftliche und gedruckte Quellen Schuberts zusammengestellt habe. Es soll sich um die größte digitale Schubert-Sammlung weltweit handeln. Schubert war also mit 1000 Werken und nur 31 Lebensjahren der kompositorisch produktivste unter den drei Komponisten. Für diesen Podcast wählte ich von Franz Schubert die 13 Variationen über ein Thema von Anselm Hüttenbrenner, D576. Dabei handelt es sich um in A-Moll komponierte Klaviervariationen aus dem Jahr 1817, und das Thema der Variationen stammt aus Anselm Hüttenbrenners erstem Streichquartett. Anselm Hüttenbrenner war ein Freund und Studienkollege von Franz Schubert. Er war selbst angesehener Pianist und er war eben auch als Komponist tätig. Als Letzteres nicht ganz unumstritten, denn in der Wissenschaft bzw. in der Musikwissenschaft gilt er als nicht ganz so aufrichtig und ehrlich seinem Freund Franz Schubert gegenüber, was dessen Kompositionen betrifft. Hüttenbrenner lebte 40 Jahre länger als Schubert. Und eben zu einem seiner Streichquartette schrieb Franz Schubert 13 Variationen, daher auch der Name Hüttenbrenner-Variationen. Im Folgenden hören Sie das Thema zu den Variationen, das eher einfach gehalten ist, fast banal wirkt und schreitend daherkommt. Im weiteren Podcast hören Sie von Franz Schubert dann seine 13 Variationen dazu. Variationen, die in ihrer Vielfalt für mich als ein Abbild von Schuberts Leben interpretiert werden können. Schubert verzaubert das einfache Thema, indem er es beschleunigt, harmonisch wandelt, melodisch singend weiterführt und nicht zuletzt mit großen Energien in den Fortissimo-Passagen kraftvoll abbildet. Und Schubert beendet seine 13. Variation mit einem Ausrufezeichen. Thank you. Alle drei Komponisten haben sich in ihren Werken unter anderem mit Liebe, Landschaften, menschlichem, humorvollem, aber eben auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Und hier und da könnte einen zum Beispiel bei Schubert der Gedanke beschleichen, dass Schubert unglücklich war, traurig, einsam, melancholisch. Was mich zu den Gedanken führt, worin ein glückliches Leben besteht. Ist glücklich auch gelungen? Wie werden wir Menschen glücklich? Was ist der Sinn unseres Lebens? Wie kann uns Leben gelingen? Doch vielleicht ist die allererste Frage eigentlich die Frage, ob wir Menschen vergessen haben, was im Leben wirklich zählt. Was ist tatsächlich relevant und wichtig in unserem Leben? Was macht uns Menschen tatsächlich glücklich und zufrieden? Was sollten wir tun und was sollten wir lieber lassen, wenn unser Leben gelingen soll? Fragen über Fragen, die mir durch Kopf und Herz wandern. Fragen, die tief gehen und nicht einfach so schnell mal en passant zu beantworten sind. Fragen, die auf jeden Fall die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben aufdecken. Fragen, die schließlich zum zentralen Gedanken führen, was ist das, das uns zum Glück fehlt? Auch wenn Philosophen oft im Verdacht stehen, ein Leben abgeschlossen oder abgeschottet im Elfenbeinturm zu führen, so gehört dann doch die Philosophie eigentlich unter uns Menschen. Daher gefällt mir das Wirken Sokrates auch so gut, der auf den Marktplatz ging und dort philosophierte. Er hat sich eingemischt und den Menschen unangenehme Fragen gestellt. Er fragte, was richtig und was falsch sei. Er stellte also in Frage, in Fragen. Damit hat er provoziert und viele seiner Mitbürger fanden seine Fragen und auch seine Kritik zersetzend, weil diese Fragen liebgewordene Selbstverständlichkeiten der Menschen in Frage stellten. Aber Sokrates kam es nicht darauf an, Menschen zu kritisieren, um sie unglücklich zu machen. Ich denke im Gegenteil, Sokrates war davon überzeugt, dass die Menschen nicht wirklich wüssten, was im Leben tatsächlich zählt. Und wenn man nicht weiß, wie man so leben soll, dass man glücklich wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit oder auch des Zufalls, ob man mit seinem Leben zufrieden wird oder eben nicht. Anders gesagt, wenn man weiß, was einen tatsächlich glücklich macht, dann kann man bewusst ganz konkrete Schritte auf dem Weg hin zum eigenen Glück gehen. Deswegen ist es so entscheidend, sich Gedanken darüber zu machen, was tatsächlich wichtig ist und zum Glück führt. Nur aus diesem Grund hat Sokrates die Meinung der Menschen in Frage gestellt. Sie sollten aufwachen aus ihren falschen Glücks- und Wertevorstellungen, um wirklich glücklich zu werden, vor allem werden zu können. Durch seine Kritik an den falschen Vorstellungen vom glücklichen, vom gelungenen Leben sollten den Menschen deutlich werden, worin ein gelungenes Leben eigentlich besteht. Sokrates war der Überzeugung, dass ein ungeprüftes und nicht hinterfragtes Leben gar nicht lebenswert ist, ja gar nicht lebenswert sein kann, weil ein ungeprüftes Leben uns Menschen nicht glücklich machen kann. Wir müssen folglich über unser Leben nachdenken, wenn wir das Glück nicht nur einfach so dem Zufall überlassen wollen. Aber was ist nun das, was uns wirklich glücklich macht? Worin besteht das gelungene Leben? Natürlich sind die Antworten auf meine Fragen auch sehr persönlich gefärbt. Was wir tun oder erreichen müssen, um glücklich zu werden, hängt natürlich auch zum Teil von unserem sehr persönlichen Vorlieben, von unseren Talenten, von unseren Fähigkeiten, von unseren Stärken ab. Und auch unsere individuellen Grenzen spielen natürlich eine große und markante Rolle. Und gleichzeitig lohnt es sich, an dieser Stelle einen Augenblick innezuhalten. Ich erzählte bereits, dass Mendelssohn keine Geldsorgen hatte. Er konnte reisen, so war er in Schottland, in Italien, er lebte längere Zeit in London. Er hatte pekuniär keinerlei Probleme. Er konnte sich bewegen, leben, komponieren, konsumieren, wie er wollte. Und Mozart soll, sobald er Geld eingenommen hatte, dieses verprasst haben. Für Kleider, ausgefallene Speisen, Schmuck, Möbel und eben auch Umzüge innerhalb Wiens. Und dann auf der anderen Seite Schubert, der sehr bescheiden sein Leben befristete, bescheiden zum Beispiel in Bezug auf Konsum. Und auch zu Lebzeiten war ihm nur ein geringer Erfolg seiner Werke vergönnt. Manche seiner Stücke wurden erst viele Jahre nach seinem Tod das erste Mal aufgeführt. Was zur Frage führt, ob Konsum und Erfolg tatsächlich Glücksgefühle hervorrufen können oder ob diese dann doch nur von kurzer Dauer wären. Aber was ist daran so schlimm? Warum soll das Leben, mit dem wir zufrieden sein wollen, nicht darin bestehen, immer häufiger solche, wenn auch nur kurze Glücksgefühle zu erleben? Das führt mich zu einem Gedankenspiel. Stellen Sie sich einmal vor, Ihnen würde angeboten werden, sich für den Rest Ihres Lebens an einem großen Computer anschließen zu lassen, der Ihr Gehirn und Ihre Nerven fortwährend mit Glücksgefühlen stimuliert. Und über Schläuche würden Sie mit Nahrung versorgt werden. Sie müssten sich um nichts kümmern und hätten auch nie mehr Schmerzen. Natürlich würden Sie auch kein reales Leben führen können, das ist ja schon klar. Und Sie treffen auch keine Freunde, Sie arbeiten nicht, Sie hätten keine Sorgen, Sie hätten keine Krisen. Sie hätten ein krisenfreies Leben zu leben. Würden Sie sich so einer Maschine anschließen lassen? Ist es das, worauf unsere Sehnsucht nach Glück abzielt? Also ich muss ehrlich gestehen, testen würde ich so eine Maschine schon mal ganz gern. Für einen Tag. Oder vielleicht auch für zwei. Aber ich denke dann, für wirklich ein längeres Leben würde ich mich an dieses Ding nicht dranhängen lassen wollen. Und Sie? Ich denke, es stimmt. Wir Menschen wollen emotional glücklich sein. Aber wir wollen auch, dass wir wegen der richtigen Dinge glücklich sind. Wir wollen, dass etwas in unserem Leben real passiert. Was uns in unserem Inneren glücklich macht. Wir möchten so leben, dass es uns wegen der Art, wie wir es tun und was wir machen, emotional gut geht. Selbst dann, wenn wir uns Sorgen machen oder an Grenzen kommen oder Krisen durchleben müssen. Selbst dann wollen wir das reale Leben nicht gegen ein Leben eintauschen, das uns mit künstlichen Glücksgefühlen versorgen würde. Wenn es im Leben also nicht darum geht, möglichst oft einen glücklichen Gefühlszustand zu erreichen, sondern darum, dass unser Leben gelingt, dann sollten wir tiefer bohren. Das heißt, wir sollten Konsum und Erfolg tatsächlich kritisch betrachten, da sich beide durch kurzlebige Glücksmomente auszeichnen. Beide sind ein emotionales High, ein kurzfristiges Glücksgefühl. Und da das so ist, sind andere Ausdrücke für das Leben, mit dem wir wirklich zufrieden sind, vielleicht zutreffender, oder? Als anderen Ausdruck wähle ich sehr gern das Wort gelungen. Denn wir wollen ja, dass unser Leben gelingt. Und es gelingt und misslingt durch das, was wir tun. Solange wir leben, tun wir eigentlich immer etwas. Wir füllen die Stunden des Tages mit dem, was wir machen. Selbst dann, wenn wir an einem Tag nur passiv sind, ihn also an uns vorbeiziehen lassen, in Ruhe chillen. Wir wollen, dass das, was wir tun, dazu führt, dass wir mit unserem Leben zufrieden sind. Und zufrieden sind wir dann mit unserem Leben, wenn es als Ganzes betrachtet gelingt. Deswegen ist es nach meinem Verständnis glücklicher, besser oder richtiger gesagt, wenn wir vom gelingenden, vom gelungenen Leben sprechen, also weniger vom glücklichen Leben. Und ob unser Leben gelingt, ja, das hängt ja auch wieder viel von uns selbst ab. Sogar mehr, als uns häufig vielleicht bewusst ist. Und schließlich, so denke ich, hängt unser gelungenes Leben natürlich auch ein bisschen vom Zufall ab. Dass wir beispielsweise im richtigen Moment die richtigen Menschen treffen oder in einer unüberschaubaren Situation die richtigen Entscheidungen fällen. Summa summarum denke ich, dass wir Menschen mehr vom Glück wollen, und zwar nicht nur das Glücksgefühl, sondern eben auch, dass unser Leben glückt. Doch was führt zu einem geglückten und gelungenen Leben? Ich denke, dass zu einem gelungenen Leben zwei Gegebenheiten gehören. Lieben und sinnvoll tätig sein. Damit meine ich, dass wir nicht nur oberflächliche Beziehungen führen zu anderen Menschen, sondern dass wir tatsächlich auch zugewandt zu anderen Menschen leben, echte Freundschaften pflegen und erleben. Das heißt eben auch lieben und geliebt werden. Und da schwingt nach meinem Verständnis auch viel Dankbarkeit mit rein. Und dann kommt schließlich nach meinem Verständnis noch hinzu, dass wir in unserem Leben etwas tun, das sinnvoll für andere Menschen und auch für uns ist. Also für andere Menschen sowie für uns wertvoll und wichtig. Wir Menschen leben alle in Beziehungen und dabei sind viele Beziehungen mit dabei, die flach und oberflächlich sind. Das heißt, sie dringen nicht zum Kern vor und bleiben eher äußerlich. Und mit einigen Menschen verbringen wir nur deswegen gerne Zeit, weil es Spaß macht. Es ist lustig mit ihnen. Und falls nicht doch und zufällig eine echte Freundschaft daraus dann entsteht, bleiben diese Beziehungen meist unverbindlich. Und wenn sie anstrengend werden, ja, dann gibt es für uns keinen wirklichen Grund mehr, sie aufrechtzuerhalten und sie werden innerhalb kurzer Zeit beendet. Weil sie ja nur eine Spaßfreundschaft waren. Dann gibt es noch eine andere Art von Beziehung, nämlich die, von der wir uns einen Nutzen oder einen Vorteil versprechen. Und auch diese Nutzen-Bekanntschaften sind häufig nur von kurzer Lebensdauer. Bei diesen Beziehungen geht es uns nicht tatsächlich um den Menschen selbst, denn das, was wir schätzen, ist nicht der andere als Mensch, sondern es sind immer die einzelnen Eigenschaften. Erst wenn wir lieben oder mit jemandem in einer tieferen persönlichen Freundschaft verbunden sind, geht es uns tatsächlich um die andere Persönlichkeit, um eine echte und tiefe Freundschaft zum anderen Menschen. Es geht uns nicht nur um äußere Eigenschaften, sondern um die ganze Person mit ihren Talenten, mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Macken und Schrullen. Auch Aristoteles hat in seinen Schriften immer wieder über diese Arten der Freundschaft und der Liebe nachgedacht und für ihn war klar, dass man nur wenige Menschen im Leben wirklich auf diese Art lieben und wertschätzen kann. Und man muss eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was im Leben wichtig ist und zählt. Vor allem aber müsste man gewillt sein, die Beziehungen zusammen aktiv zu gestalten, sich Zeit füreinander nehmen. Das taten Mozart, Mendelssohn und vor allem Schubert. Sie komponierten mit und für Freunde. Sie trafen Freunde zum Musizieren, Politisieren, Diskutieren, zum Lachen und auch zum Saufen, wie es Mozart einmal in einem Brief an seinen Vater schrieb. Diese Treffen wurden bei Schubert zum Beispiel Schubertiaden genannt, bei denen er sich mit Freunden traf und sie weinten gemeinsam, sie lachten, sie spielten Theater, sie musizierten und hier und da langweilte sich Schubert auch, so wird es überliefert, dass seine Freunde nicht in den Gefilden wanderten, in diesen musikalischen Gefilden, in denen er kompositorisch unterwegs war. Doch Freundschaft, tiefe und zugewandte Freundschaft war allen drei wichtig und diese wurde in ihrem Leben auch durch die Liebe zur Musik gestützt und verbunden. Auf jeden Fall hatten alle drei Menschen in ihrem Leben, die sie liebten und sie wurden wieder geliebt. Bleibt die Gegebenheit des sinnvoll Tätigseins noch offen. Arbeiten und Tätigsein gehören zu den perfidensten Begleiterscheinungen des industriellen Zeitalters. Eben die Vorstellung, dass der Wert unseres Lebens davon abhängt, dass wir eine Arbeit haben, mit der wir Geld verdienen. Arbeitslosigkeit an sich ist schlimm genug, aber durch die Vorstellung, man werde durch sie seines Wertes als Mensch beraubt, wird die Arbeitslosigkeit schier unerträglich. Dasselbe gilt für das Ende unserer Arbeitszeit, wenn wir in Pension oder Rente gehen. Denn wer den Wert seines Lebens oder seiner eigenen Person ausschließlich an der Arbeit festmacht, für die er bezahlt wird, für den muss das Ende der Erwerbsarbeit eine Katastrophe sein, die den Sinn der gesamten Existenz in Frage stellt. Doch dass für manche Arbeitslose ihr Leben sinnlos wird, hängt gewiss nicht nur damit zusammen, dass sie nicht mehr ein eigenes Geld verdienen, sondern ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass sie aus ihrem sozialen Arbeitsumfeld herausfallen und nun auf sich allein gestellt sind. Denn nicht nur das, was wir tun, macht unsere Arbeit wertvoll, Viel wichtiger ist oft, mit wem wir und was wir mit anderen zusammenarbeiten. Wenn wir Menschen uns von dem Gedanken verabschieden könnten, dass der Wert der Tätigkeit eines Menschen nicht in seinem Lohnerwerb liegt und dass das, was wir tun, nur dann besonders wertvoll ist, wenn die Tätigkeit auch gut bezahlt wird, dann könnten wir auch Arbeiten wertschätzen, mit denen kein Geld verdient wird. Arbeiten, die häufig einen extrem hohen Wert haben, weil sie lebensnotwendig für unsere Gesellschaft sind. Denken wir nur einmal an ehrenamtliches Tun und Wirken oder auch an die Arbeit von Müttern und Vätern, die ohne Bezahlung ihre Kinder großziehen. Häufig wird auch in unserer Gesellschaft das Wirken von Künstlern belächelt und viel zu häufig zu niedrig gutiert, auch pekuniär. Der Wert der Musik, der Musiker, scheint gering zu sein, vielleicht sogar sinnlos. Musikalisches Wirken wird abgetan und als weniger wertvoll für das Bruttosozialprodukt bewertet. Die Kraft und Energie, die die künstlerische Tätigkeit gerade für Menschen bereithält, werden folglich wenig bis gar nicht gesehen und erkannt. Oder, wenn sie denn erkannt werden, werden sie abgetan und beifällig betrachtet. Dabei belegen die Ergebnisse der Neurowissenschaften der vergangenen Jahre, wie wichtig zum Beispiel Musik für die menschliche Psyche, das menschliche Miteinander ist. Ob es nun das Hören von Musik oder das aktive Mitwirken ist. Die Kraft und das Wirken der Musik sind essentiell für uns Menschen. Fragen Sie sich nun, warum die Musik essentiell für uns Menschen ist? Weil Musik Freude, Trauer, Liebe, Wut und viele andere Gefühle vermitteln kann und uns hilft, unsere eigenen Emotionen und Gefühle zu verstehen und auszudrücken. Weil Musik die Fähigkeit hat, uns Menschen zusammenzubringen. Man denkt nur an das Westeastern Divan Orchestra, das Edward Said und Daniel Barenboim gründeten. Doch dazu in einem späteren Podcast mehr. Und weil Musik Gemeinschaft schafft und das Gefühl der Zusammengehörigkeit fördert. Weil, ganz zu schweigen vom therapeutischen Wirken der Musik, Musik nachweislich positive Effekte auf das Gehirn hat, insbesondere bei Kindern. Sie fördert die Sprachentwicklung, verbessert das Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit und kann sogar die motorischen Fähigkeiten stärken, besonders durch das Erleben und Erlernen eines Instrumentes. Und, last but not least, weil Musik inspiriert und Kreativität fördert. Sie kann uns motivieren, neue Ideen zu entwickeln, Probleme zu lösen und künstlerische Werke zu schaffen. Und natürlich, weil Musik auch der Unterhaltung und Freude dient. Sie begleitet unseren Alltag, sei es beim Tanzen, Singen, beim Feiern, beim Entspannen und Chillen, beim Putzen und so weiter und so fort. Musik ist also eine universelle Sprache, die in der Lage ist, Menschen zu berühren, zu verbinden und zu bereichern. Und all diese Weils zu Musik lebten und erlebten auch Mozart, Schubert und Mendelssohn. Für sie war Musik, ihre Musik, Sauerstoff, Nahrung, Lebenselixier, Freude und Liebe. Musik war für sie alles. Als Knabe soll Schubert einmal gesagt haben, dass er so viele Noten im Kopf habe, die alle raus wollten. 1000 Werke schreibt er in nur 31 Lebensjahren. Es scheint, als ob es geradezu aus ihm heraus sprudelte. Und auch Friedrich Nietzsche sagte, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und bei aller Sicherheit, dass Musik Mozarts, Schuberts und Mendelssohns Leben war, so war dieses für sie dennoch nicht ohne Krisen, Tiefpunkte und Schmerzen. Lebenserfahrungen, die ihnen wiederum eine Chance anbot, ihre Musik weiterzudenken und zu fühlen, sie weiter wachsen zu lassen, Schwere und Leichtigkeit darin schwingen zu lassen. Ohne diese Krisen wäre ihre Musik mit Sicherheit nicht so schön, so herzlich, so lebensnah, so tröstend, so auffangend, so tief. Das alles wäre sie nicht ohne erfahrene Einsamkeit, ohne erfahrene Trauer und Schmerz, aber auch ohne erfahrene Freundschaft und Liebe. Was bedeutet das nun für unser gelingendes Leben? Ein Leben, das eben nicht krisenfrei ist und dennoch als geglückt verstanden werden kann. Krisen, unsere Krisen, können dann als Chancen verstanden werden, wenn wir eben nicht einfach so weitermachen wie bisher, als sei nur ein kleiner Unfall passiert, sondern wenn wir daraus Konsequenzen für unser Leben ziehen und uns neu orientieren, und zwar individuell und gesellschaftlich. Eine solche Neuorientierung ist vielleicht, oder nein, gewiss nicht immer einfach. Aber es gibt nichts im Leben, für das es sich so einzusetzen und zu leben lohnt. Immerhin geht es um unser Lebensglück. Und wie heißt es so schön und treffend? Wir haben nur dieses eine Leben. Machen wir also etwas daraus? In diesem Sinne, ich gehe jetzt erst einmal spazieren. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und wenn Sie, wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme noch mehr. Mehr zu uns und unserem Podcast auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Podigy-Landingpage zum Podcast www.töne-temperamente.podigy.io. A bientôt!